Ausgabe 91 des Science Busters Podcasts. Und heute wird's spannend. Es geht um XY ungelöst.
Das Y ist zu viel, X reicht, aber spannend wird's. Und ungelöst stimmt auch.
Herzlich willkommen zur Ausgabe 91 des Science Busters Podcasts, wie immer produziert mit Unterstützung der Uni Graz und der TU Wien. Und mir gegenüber sitzt wieder mal der Astronom Florian Freistetter. Hallo.
Hallo.
In der letzten Ausgabe Nummer 19 haben die Astronomin Ruth Grützbauch und ich gesprochen über unsichtbare Dinge, die uns umgeben, aber nicht um irgendwelche Messiasse, heilige Geister oder sonstige Gottwesen, sondern wir haben über eigentlich was gesprochen, was sehr gut sichtbar ist, nämlich ihr neues Buch mit dem Titel Sternenjahr auf unsichtbar. Und diese Folge setzen wir thematisch fort, denn es wird gehen um Planeten, die es gibt oder auch nicht. Man hat sie lange nicht gesehen, dann doch. Dasselbe gilt für Planet X, den man eventuell spüren kann, aber er ist zumindest noch unsichtbar, oder?
Naja, er wäre schon sichtbar, aber wir haben ihn noch nicht gesehen. Also es ist kein unsichtbarer Planet, den wir suchen, sondern ein Planet, den wir noch nicht gesehen haben. Aber die Geschichte fängt viel früher an. Also wenn wir das verstehen wollen, was das alles bedeutet, sichtbar und unsichtbar, müssen wir sehr viel früher anfangen.
Wie viel früher ist früher? Letztes Jahr, vor der Pandemie oder ab Urbe Condita?
Ja, ab Urbe Condita, das kann ich, glaube ich, ist ab der Gründung Roms, oder? Ich
weiß nicht, wann das 753 schlüpft Rom aus dem Ei.
Ja, das ist, ich kann diese Debatten, habe ich nie gemocht in der Schule, weil das hört alles auf 3 auf. Ja, 333 Isos Keilerei, das kann irgendwas sein. Also kann auch 333 schlüpft Rom aus dem Ei sein. Das nutzt überhaupt nichts, diese Eselsbrücke. Aber 753 ist vielleicht ein bisschen zu früh, obwohl sich damals in der Antike auch schon Menschen Gedanken über Himmelskörper gemacht hat, die es vielleicht noch nehmen könnte, aber das wird zu weit führen. Das machen wir ein andermal. Mhm. Wir fangen im 18. Jahrhundert an.
Mhm. Und zwar Anfang 18. Jahrhundert oder Ende 18. Jahrhundert?
Das kannst du aussuchen.
Dann Anfang.
Ja.
Dann habe ich mehr davon.
Okay. Das, was man damals über Sonnensystem gewusst hat, war, dass es Planeten gibt, und zwar unter anderem die Erde. Also man hat damals schon gewusst, dass die Erde ein Planet ist und nicht das Zentrum, weil früher hat man auch gedacht, dass die Sonne ein Planet ist und nur halt eine Leuchte, im Gegensatz zu den anderen. Aber damals war das Weltbild schon einigermaßen so, wie wir es heute kennen. Also die Sonne ist der Mittelpunkt und rundherum bewegen sich Planeten, und zwar Merkur, Venus, Erde, Mars, Jupiter und Saturn.
War das so allmählicher Übergang, dass die Erde ihren Status verloren hat, oder hat es da Festlegung gegeben und man hat gesagt, ab jetzt Erde, Planet?
Nein, das war, wie gesagt, da müssen wir noch wieder zurückgehen, wollte ich nicht. Ja, da müssen wir ins 17. und 16. Jahrhundert zurückgehen, weil da hier die ganze kopernikanische Revolution war und so weiter, aber auch das machen wir ein anderes Mal. Natürlich war es ein langsamer Übergang, das in der Wissenschaft wird nichts per Dekret beschlossen, und irgendwann hat sie das durchgesetzt, dass sich die Dinge um die Sonne bewegen, dass es die bessere Erklärung ist. Und man hat eben die Himmelskörper, Planeten gekannt, die man mit freiem Auge auch sehen hat können, weil Teleskope gab es erst mit Beginn des 17. Jahrhunderts. Das heißt, davor war klar, das gibt nur das, was man sehen kann mit freien Augen. Das waren halt die 7 Planeten, die ich gerade aufgezählt habe. Asteroiden haben wir noch nicht entdeckt gehabt, Kometen gab es ab und zu, aber da hat man nicht genau gewusst, was das sein soll für Dinge. Also 7 Planeten, das hat auch gut gepasst, weil 7, gute Zahl. Man hat nämlich so den 7 Elementen das zugeordnet. Jeder Planet hat ein eigenes Metall gehabt und so. Also das war alles so schön mystisch und wissenschaftlich übereinstimmend, 7 Planeten.
Und das Sonnensystem war noch das ganze Universum, oder man hat schon davon ausgegangen, dass es die Milchstraße geben kann?
Naja, die hat man ja gesehen, die Milchstraße. Also man hat damals auch so gerade Übergang probiert, das herauszufinden. Also ich werde dann gleich darauf zu sprechen kommen. Mhm. Das hängt nämlich zusammen, dass man verstehen hat wollen, was da im Universum außerhalb des Sonnensystems mit dem Sonnensystem los ist. Also einer, der da viel Arbeit gemacht hat, war Wilhelm Herschel oder William Herschel. Das war ein Deutscher, der nach England ausgewandert ist, eigentlich ein Musiker, der dann irgendwann Astronomie als Hobby betrieben hat, und irgendwann war er so erfolgreich in seinem Hobby, dass er das hauptberuflich gemacht hat.
Aber als Musiker, das war der Beruf, davon hat er gelebt, aber ein Kirchenmusiker nicht mehr.
Nein, gar nicht. Er hat einfach da so, ist halt freier Musiker, Zeug komponiert für England, für die englischen, ich weiß nicht, auch immer da ins Konzert gegangen ist, keine Ahnung. Mhm. Also der hat Musik gemacht und hat nebenbei immer Astronomie gemacht. Das hat ihm getaugt, der Wilhelm Herschel. Mhm. Dann hat ihm irgendwann mal die Astronomie mehr Spaß gemacht, und er war ihm auch sehr erfolgreich. Er war der beste Teleskopbauer seiner Zeit. Er hat die größten Teleskope gebaut, die es gab. Deswegen hat er auch mehr sehen können als alle anderen, weil er die besten Teleskope gehabt hat.
Die hat er wirklich selber gebaut oder die hat er konstruiert und bauen lassen?
Nein, nein.
Und ich glaube, seine Schwester hat ihm ja ziemlich viel geholfen.
Die hat er selber gebaut, genau. Und seine Schwester, Caroline Herschel, war auch dann eine Musikerin, Sängerin und die dann auch mit der Astronomie mit ihrem Bruder mitgemacht hat und dann später eben auch eine erfolgreiche Astronomin geworden ist, hauptberuflich. Und der hat seine Teleskope selbst gebaut, Linsen selbst geschliffen und so weiter. Damals gab es keine optische Industrie im heutigen Sinn. Also das hat er alles selber gebaut. Und diese Dinger waren so groß, dass er wirklich mehr gesehen hat als andere. Und eines der Dinge, die er erforschen wollte, war zum Beispiel die Struktur der Milchstraße. Also er wollte die Sterne sehen. Er wollte wissen, wie weit die Sterne weg sind, wie die Sterne verteilt sind. Damals war man noch nicht in der Lage, die Entfernung zu den Sternen zu messen. Das ging damals noch nicht. Das hat noch bis ins 19. Jahrhundert gedauert, bis man die Entfernung genau messen konnte. Aber er hat so näherungsweise gemacht. Er hat gedacht, okay, ich schaue mir die einfach an und messe die Helligkeit der Sterne. Das kann ich ja machen. Mhm. Und sage halt, ja, die Hellen sind näher, die Schwachleuchtenden sind weiter weg. Das ist zwar astronomisch zweifelhaft, aber so als erste Näherung kann man sagen, okay, was soll man sonst machen? Kann man machen. Und hat er gemacht und deswegen halt Nacht für Nacht, so lange es halt ging, den Himmel beobachtet, immer und immer wieder.
Ich habe darüber schon mal ganz kurz gesprochen, das war eine sehr ungemütliche Tätigkeit. Nacht für Nacht zum Teleskop zu gehen, bedeutet heute ja ganz was anderes als damals.
Genau, damals hat man halt wirklich mit dem Auge durchschauen müssen, weil es gab keine Fotoapparate oder sonst was. Man hat durchschauen müssen und sich das merken, was man gesehen hat, oder halt idealerweise aufmalen oder aufschreiben.
Und im Winter war es auch saukalt.
Naja, man hat sich anziehen können, aber es war halt trotzdem irgendwann kalt. Ja, also Astronom war damals ein deutlich auszehrender Beruf als heute. Heute muss man vielleicht auch eine Nacht wach bleiben, aber wenn man wach bleibt, dann sitzt man meistens irgendwo drin, wo es warm ist und schaut am Computer. Und Herschel hat das gemacht und bei dieser Beobachtungskampagne im Jahr 1781 einen Himmelskörper entdeckt, ein Objekt entdeckt, das kein Stern war. Das erkennt man, weil er sich bewegt hat. Es war keiner der bekannten Planeten. Herschel war sich nicht sicher, was es genau sein könnte. Er hat es damals für einen Kometen gehalten, aber es hat eigentlich nicht so ausgeschaut wie ein Komet. Und dann ist man ziemlich bald drauf gekommen, nein, das ist tatsächlich ein neuer Planet. Und das war etwas, was aus damaliger Sicht tatsächlich ziemlich revolutionär war, weil man hat wirklich gedacht, okay, 7, das ist eine super Zahl, das ist abgeschlossenes Sonnensystem. Wir sehen auch keinen weiteren Planeten mit freiem Auge. Warum sollten da noch welche sein? Also es ist niemand davon ausgegangen, dass da noch Planeten sind.
Haben sich die Leute darüber gefreut? Hurra, Neuigkeit? Oder haben gesagt, Blödmann, 7 reicht?
Nein, nein, natürlich. Ich meine, das ist natürlich eine revolutionäre Entdeckung gewesen und auch das wäre wieder Thema für eine ganz eigene Folge, die Geschichte um die Benennung dieses Planeten, weil Herschel wollte die zuerst nach dem englischen König nennen, irgendwie George, George Star oder nur George und die Franzosen, die haben das natürlich gar nicht gemocht. Die waren natürlich auch sehr, sehr, England und Frankreich waren damals so die führenden Nationen in der Astronomie mit ein bisschen Deutschland mit dabei und die Franzosen haben natürlich gesagt, wir nennen sicher keinen Planeten nach dem englischen König, sicher nicht, ja. Und dann wollten sie den nach irgendwie anders nennen und irgendwie haben sie sich dann darauf geeinigt. Ich glaube, das war, müsst ihr jetzt einmal nachschauen, ich glaube, es war ein Kompromissvorschlag von dem deutschen Astronomen, dass man halt irgendwie, ja, wir machen jetzt weiter mit den Göttern der Antike und nennen das Uranus.
Und das war dann Uranus, den er entdeckt gehabt hat?
Genau, das war der Planet und dadurch ist Herschel wirklich auch weltberühmt geworden, hat dann auch einen Job bekommen, direkt vom englischen König, also er hat dann wirklich hauptberuflich Astronomie treiben können und hat dann eben ja auch eine große Astronomendynastie quasi gegründet, also seine Schwester war Astronomin, Entschuldigung, sein Sohn ist ein fast noch berühmter Astronom geworden als er, sein Enkel ist auch Astronom geworden, also die Herschels haben dann wirklich die Astronomie bestimmt auf die nächsten Jahrzehnte hinaus und natürlich ist auch dieser Planet erforscht worden. Also neuer Planet im Sonnensystem, mit dem keiner gerechnet hat. Das haben die Leute sich angeschaut, haben die Leute beobachtet, die Bahn bestimmt und alles von diesem Uranus. Und überraschenderweise, das habe ich noch gar nicht gesagt, dass Herschel eigentlich nicht Glück gehabt hat. Er war schon der richtige Mann mit dem richtigen Instrument, am richtigen Ort, zur richtigen Zeit. Aber theoretisch kann man Uranus auch mit freiem Auge sehen. Wenn man wirklich gute Bedingungen hat, gut schauen kann, dann ist es gerade so an der Grenze, dass man ihn sehen könnte. Und es gibt diverse Aufzeichnungen von Leuten, die Uranus schon gesehen hatten. Vor Herschel, Galileo zum Beispiel, die halt irgendwo aufgezeichnet haben, da ist ein Stern. Oder andere, ich glaube irgendwie Bayer und lauter so, die halt alle Kataloge gemacht haben. Und da weiß man heute, das, was die als Stern eingezeichnet haben, war in Wahrheit Uranus.
Aber warum haben Sie gedacht, ein Stern? Weil Sie keinen weiteren Planeten erwartet haben und weil Sie es nicht erwartet haben, dann haben Sie auch nicht geschaut?
Erstens das und man erkennt das ja auch nicht sofort. Also wenn du mit freiem Auge zum Himmel schaust, dann weißt du vielleicht, okay, das ist sehr hell, das leuchtet jetzt nicht so wie ein Stern flackert, das muss ein Planet sein. Aber wenn du jetzt einen fernen Planeten wie Uranus anschaust, ja, das ist ein Lichtpunkt unter vielen. Und wenn du dann nicht wirklich genau hinschaust und das Nacht für Nacht nachverfolgst und halt irgendwie den ganzen Himmel kartografieren willst, dann ja, fällt dir das vielleicht nicht auf, dass der eine Lichtpunkt von den Tausenden halt ein Planet ist. Vor allem, wenn du kein Teleskop hast, das gut genug ist, dann siehst du auch mit einem kleinen Teleskop einen Lichtpunkt. Und Planeten erkennt man im Teleskop daran, dass sie eben so scheibchenförmig sind, keine Punkte sind. Und das konnte eben Herschel sehen mit seinem großen Teleskop. Die anderen konnten es nicht sehen. Also es war eine Mischung aus nicht die richtige Technik, nicht das richtige Beobachtungsprogramm, nicht aufmerksam genug und halt auch ja die falsche Erwartungshaltung vielleicht.
Und hätte es was geändert für die Astronomie, für die Geschichte der Astronomie, wenn Galileo Galilei das schon nachweisen hätte können? Oder hätte er es überhaupt nachweisen können über die Behauptung hinaus, dass er sagt, das ist halt so, aber man kann es nicht sehen?
Ja, ist eine gute Frage. Müssen wir jetzt wirklich mal schauen, wie gut Galileos Teleskope wären. Also er hätte vermutlich, würde ich jetzt mal so aus dem Bauch heraus sagen, hätte er schon zeigen können, dass das ein neuer Planet ist. Die Frage ist, ob die mathematischen Methoden damals schon gut genug waren, um auch ausrechnen zu können, wie die Bahn exakt aussieht, weil Galileo war noch so am Übergang Zeit von geozentrisch zu heliozentrisch. Also möglich wäre es vielleicht, aber ja, geändert hätte es natürlich jede Menge, aber wir machen jetzt hier keine hypothetische Geschichtsschreibung, sondern wir reden über hypothetische Planeten in der realen Geschichtsschreibung. Und Uranus war im Prinzip der Startpunkt für Planet X, also diese Suche nach unbekannten Planeten im Sonnensystem. Weil da hat man mal gesehen, okay, da ist noch was. Herschel hat gezeigt, es lohnt sich zu schauen, weil wenn man schaut, kann man was finden. Das hat man vorher gedacht, braucht man nicht schauen, da ist eh nichts mehr. Und Herschel hat gezeigt, nein, da ist schon noch was. Und dann hat man sich den Uranus genauer angeschaut und festgestellt, der Uranus, der macht nicht das, was er machen soll.
Also zuerst hat man Jahrtausende gar nicht gekannt und dann hat man ihm sofort gesagt, er benimmt sich schlecht.
Naja, nein, also ja, eh, nicht schlecht, aber auch damals die Zeit, also es war irgendwie so spätes 18. Jahrhundert, da war Isaac Newton noch nicht so lange her. Ja. Also Newton hat seine Gravitationstheorie Ende 17. Jahrhundert gemacht. Newton selbst hat noch bis Anfang 18. Jahrhundert gelebt. Das heißt, Newtons Theorie war noch neu und Newtons Theorie der Gravitation war extrem erfolgreich. Ich meine, Newton hatte da erst, wenn man es jetzt überspitzt sagt, die moderne Naturwissenschaft gegründet mit der Aussage, dass es Naturgesetze gibt, dass man das berechnen kann und so. Das war vorher nicht so. Und dieses Gravitationsgesetz von Newton war absurd erfolgreich in der Erklärung der Bewegung der Himmelskörper, auch der normalen physikalischen Phänomene. Und das hat man super anwenden können. Nur im Uranus hat sich nicht so bewegt, wie er sich bewegen hätte sollen, wenn die Gravitation so funktioniert bei Newton, dass sie sagt, dass sie funktioniert und das Sonnensystem so ist, wie wir sehen, dass es ist. Also,
und ist man dann davon ausgegangen, Newton ist nicht ganz richtig oder Uranus tickt nicht ganz richtig?
Ja, das waren im Prinzip zwei Möglichkeiten. Also um mal zu erklären, was damit gemeint ist. Wenn wir ausrechnen wollen, wie sich ein Planet bewegen müsste, ja, dann sagen wir, okay, wir haben jetzt ein Sonnensystem, da sind drin die Sonne, da sind Merkur, Venus, Erde, Mars, Jupiter, Saturn drinnen und all diese Himmelskörper üben eine Gravitationskraft aufeinander aus, auf alles andere aus. Und da kann ich sagen, okay, jetzt habe ich Uranus, der ist jetzt da, weil ich sehe, dass er da ist. Das kann ich genau bestimmen. Ich weiß auch, wo alle anderen Himmelskörper sind. Mhm. Und jetzt kann ich ausrechnen mit dem Newtonschen Gravitationsgesetz, welche Gravitationskraft insgesamt auf Uranus wirkt, die von allen anderen Himmelskörpern, großen Himmelskörpern, Planeten und Sonne ausgeübt wird. Mhm. Und anhand dieser Gravitationskraft, die Uranus spürt, kann ich dann bestimmen, wo ist er morgen, wo ist er übermorgen und so weiter. Und das kann man machen. Und wenn man das macht, hat man gesehen, okay, wenn ich irgendwie vielleicht für einen Tag in die Zukunft rechne, dann ist Uranus noch da, wo er sein soll. Aber je länger ich in die Zukunft rechne, desto größer sind die Abweichungen zwischen dem Ort, wo ich ausgerechnet habe, dass Uranus sein sollte, und dem Ort, wo ich Uranus beobachte.
Aber vielleicht ist Uranus so ein Planetenkollege, der einfach ein bisschen zu spät ist immer.
Ja, das gibt's aber nicht, weil die Planeten müssen sich an die Naturgesetze halten. Das heißt, es gibt zwei Möglichkeiten, warum das falsch sein kann. Erste Möglichkeit, ich rechne falsch. Das heißt, das Newtonsche Gesetz ist nicht das Richtige, um das auszurechnen. Zweite Möglichkeit, ich habe nicht alles berücksichtigt, was da ist. Ich habe vorhin gesagt, wir nehmen alle Planeten her und schauen, was üben die für eine Gravitationskraft auf Uranus aus. Was aber, wenn da ein Planet ist, von dem ich nichts weiß und dessen Gravitationskraft ich deswegen auch nicht berücksichtigen kann? Mhm. Das sind die zwei Möglichkeiten. Entweder da ist ein unbekannter Planet, dessen Störung ich nicht berücksichtigt habe und deswegen ist mein Ergebnis falsch, oder ich habe falsch gerechnet. Und damals, weil eben Newtons Gesetz so erfolgreich war, sind eigentlich die meisten davon ausgegangen, da muss noch ein Planet sein.
Weil man schon dabei war, weil man schon so im Schwung war, hat man sich gedacht, wenn ein Planet da ist, nehmen wir das Sonderangebot und zweiten auch gleich dazu?
Ne, so einfach war es nicht, sondern tatsächlich, die Leute waren so überzeugt von der Gültigkeit, von der Wertigkeit des Newtonschen Gravitationsgesetzes, dass sie gesagt haben, nein, es ist sehr, sehr unwahrscheinlich, dass wir einfach falsch rechnen, sondern tatsächlich ist diese Abweichung bei Uranus ein Hinweis darauf, dass da vielleicht noch ein Planet sein könnte.
Und da ist sofort die Planetenjagd losgegangen, weil das wird ja viele Leute, die davor nicht so akribisch waren im Teleskopbau wie Herschel, auf den Plan gerufen haben, wenn sie gedacht haben, ich möchte auch weltberühmt werden und wenn es da einen gibt, den suche ich jetzt. Ist da so eine Goldgräberstimmung ausgebrochen, was Planetenentdeckung betrifft?
Naja, weltberühmt ist auch übertrieben. Ich meine, ich weiß nicht, wie viele Menschen wissen, wer Wilhelm Herschel ist und was er gemacht hat.
Du hast vorher gesagt, weltberühmt ist er geworden.
Damals war die Welt noch deutlich mehr an Wissenschaft interessiert als heute. Das werden wir jetzt gleich bei der nächsten, beim nächsten Kapitel der Planetenentdeckung merken. Denn tatsächlich haben sich Menschen überlegt, was da jetzt der Planet sein könnte. Und das Problem ist, man sieht ihn ja nicht. Ja? Weil wenn man ihn gesehen hätte, wenn er leicht zu sehen wäre, dann hätte man schon gesehen, weil die Leute haben ja geschaut.
Und der ist aber nicht übersehen worden wie Uranus vorher schon lang.
Nein, also wenn, war auch klar, der muss weiter weg sein als der Uranus. Und Uranus war ja schon schwer zu sehen. Und dieser potenzielle nächste Planet, der muss halt noch weiter weg sein, also noch schwerer zu sehen. Also wenn ich da jetzt nicht weiß, wo ich schauen muss, wird schwierig. Deswegen haben zwei Leute im Wesentlichen waren es.
Plural ist berechtigt, aber es waren wenige.
Ja. Probiert auszurechnen, wo er sein könnte. Und das ist jetzt wirklich so für mich als Himmelsmechaniker wirklich eine wunderbare Geschichte, weil das so ja landläufig aus die Sternstunde der Himmelsmechanik bezeichnet wird. Ich habe einen Himmelskörper, von dem ich nichts weiß. Ich sehe nur den Himmelskörper, den ich sehe. Und anhand dessen, was dem passiert, probiere ich auszurechnen, wo das Objekt ist, das diese Störung ausübt. Das ist eine absolut schwierige, absurd schwierige Rechnerei. Weil ich muss mich wirklich hinsetzen, sehr vereinfacht gesagt, und ich muss alles Mögliche durchprobieren, weil wie die Störung eines unbekannten Planeten sich auswirkt, hängt ja davon ab, welche Masse er hat. Es hängt davon ab, wie weit er weg ist vom Uranus. Es kann sein, dass er sehr weit weg ist, aber eine große Masse hat. Es kann sein, dass er sehr nah ist, aber eine kleine Masse hat. Das ist dieselbe Störung, die rauskommt. Und ich muss das aber irgendwie diese ganzen unbekannten Parameter in meinem mathematischen Modell irgendwie anpassen, so dass ich dann ein plausibles Bild bekomme, wo in meinem Modell der unbekannte Planet dann genau die Störungen ausübt, die ich beobachte. Heutzutage wäre das relativ einfach. Ich habe so ähnliche Forschungsarbeiten gemacht. Heutzutage schreibe ich ein Computerprogramm und dann lasse ich den Computer der Reihe nach alle Möglichkeiten durchprobieren und dann schaue ich, welche passt am besten. Das dauert, das Programm schreiben, je nachdem, wie gut ich bin, eine Woche oder zwei, vielleicht ein bisschen länger und dann rechnet der Computer halt eine Woche oder zwei und dann weiß ich das.
Und bis Zeitskalen damals waren andere, aber wie sehr haben sie sich unterschieden?
Da redet man wirklich von jahrelanger Rechnerei, bis man da was rausbekommt. Und es waren im Wesentlichen zwei Leute, die gerechnet haben. Einmal der Franzose Urbain Le Verrier. Der war durchaus ein bekannter, prominenter Astronom, auch eine sehr markante Persönlichkeit. Also einer, der sich auch, ja, wo man auch merkt, dass er ein bekannter, prominenter Astronom ist. In der französischen, in Pariser Sternwarte hat er gearbeitet. Und der andere war ein nicht ganz so bekannter englischer Astronom, John Couch Adams. Und der auch Theoretiker, hat auch gerechnet. Beide haben gerechnet. Und beide haben im Prinzip ein sinnvolles Ergebnis bekommen. Jetzt war das Problem, beide waren Theoretiker. Beide haben gerechnet. Beide haben jetzt keinen Zugriff drauf gehabt, echte Selbstbeobachtungen auch anzustellen. Also die haben jetzt kein Teleskop rumstehen gehabt, wo sie sagen, okay, jetzt schaue ich mal. Das heißt, die haben gerechnet und haben ein Ergebnis bekommen, aber haben nicht die Möglichkeit gehabt, dieses Ergebnis zu überprüfen.
Und haben dann jemanden fragen müssen, ihr habt da was ausgerechnet, kannst du mal kurz schauen, ob das stimmt?
So ungefähr. John Couch Adams hat es dem damaligen Direktor der Königlichen Sternwarte angetragen, das zu machen. Ich glaube, das war George Biddle Airy. Und der war jetzt nicht so begeistert von dem Job, weil der hat eh genug zu tun gehabt. Und der hat gesagt, ich habe jetzt keinen Bock, da jetzt wieder auch nach dem Ding zu schauen, vereinfacht gesagt. Und er hat ein bisschen beobachtet und war halt nicht so genau bei der Beobachtung. Da komme ich später noch drauf zurück. Und Urbain Le Verrier, der hat das gleiche Problem gehabt. Und der hat es dann ja so gelöst, wie es vielleicht auch heute die prominenten Professoren, ich bleibe mal beim männlichen Teil, lösen. Sie haben probiert, irgendwen zu finden, der gerade nicht Nein sagen kann. Und bei
die Geburtsstunde des PhD?
Ne, nicht ganz, aber bei Le Verrier war es so, da gab es in Deutschland einen Astronomen, an der Berliner Sternwarte, das war Johann Gottfried Galle. Das war jetzt kein Chef oder so, sondern es war so ein Student, PhD-Student, vielleicht würde man wirklich sagen heute, aber halt ein Mitarbeiter, keine führende Position. Und der hat eine Doktorarbeit geschrieben und wollte die halt gern auch bekannt machen, hat die halt an alle möglichen prominenten Astronomen der damaligen Zeit geschickt, unter anderem auch an Le Verrier. Und der hat das ignoriert, wie man es halt so macht, also dem hat er nicht darauf reagiert, bis ihm dann eingefallen ist, dass er jemanden braucht, der für ihn beobachtet. Dann hat er die Dissertation von dem Galle wieder rausgekramt und dem zurückgeschrieben, hat gesagt, ja, tolles Ding, tolle super Sache, und könntest du mal einen Gefallen tun. Jetzt gesagt, vereinfacht gesagt, also man kann diesen ganzen Briefwechsel nachlesen, wenn man will, das ist sehr interessant, das zu lesen. Und dann hat der an Galle geschrieben und dann kommt jetzt wieder diese tolle Geschichte. Also Galle hat diesen Brief bekommen, da stand drinnen, ja, sagt hier, ich bräuchte wen, der schaut, und zwar da. Also ich habe vorhergesagt, es müsste einen unbekannten Planeten geben und der sollte jetzt da sein am Himmel. Mhm. Das war eins der Ergebnisse, die er rausbekommen hat. Da kann man wirklich sagen, schau da hin, dann ist er da und der muss ungefähr so und so hell sein und so. Und dann ist Galle wieder alles, kürzt die Historie ab, aber wieder.
Also Helmi-Astronomie, schau genau.
Ja, er ist dann eben an die Sternwarte gefahren mit einem Kollegen, ich glaube Heinrich Darest war das, und die beiden sind da gesessen und das war ja auch, wie gesagt, man hat damals keine Fotos machen können. Das heißt, einer hat durchgeschaut und hat gesagt, okay, da ist ein Stern, da ist ein Stern, da ist ein Stern, vereinfacht gesagt, der andere hat es im Sternkatalog abgehakt und bis irgendwo mal der Punkt gekommen ist, und das ist der Punkt, den man haben wollte, wo er sagt, da ist was, und der andere sagt, ja, im Katalog ist aber nichts, weil dann hast du was gefunden, von dem man noch nichts weiß. Und das war so, die haben wirklich ein paar Stunden beobachtet, die haben den Brief bekommen, sind zur Sternwarte gefahren, haben ein paar Stunden geschaut und im Wesentlichen da, wo Le Verrier gesagt hat, da ist er, da war er.
Und nach ein paar Stunden denkt man sich nicht, puh, da habe ich schon Konzentrationsschwierigkeiten, sondern die waren vorbereitet darauf durch die Rechnungen, dass sie was finden könnten?
Die waren überhaupt nicht vorbereitet darauf, weil das ist ja nicht so, dass die Leute so kommunizieren, wie wir heute in der Wissenschaft kommunizieren. Das heißt, Le Verrier hat den Brief geschrieben, die haben vom Le Verrier die Aufforderung bekommen, könntet ihr bitte schauen, da in diesem Bereich am Himmel, da sollte ein Planet sein, habe ich ausgerechnet. Die haben halt dann geschaut. Das ist natürlich sehr, sehr nervige Arbeit, sehr, sehr aufwendige Arbeit, aber die haben das halt gemacht und dann haben sie wirklich genau diesen Himmelskörper gefunden, den Le Verrier vorhergesagt hat. Und das war...
Und dann sind sie zu dem hingelaufen und haben gesagt, ah, wir haben einen Himmelskörper gefunden, und der hat gesagt, weiß ich eh, oder?
Naja, mein Gott, das war Berlin und Paris, das läuft man nicht so einfach hin. Aber erstens mal war, muss man sozusagen, ein bisschen Glück dabei, weiß man heute, also die Rechnungen vom Le Verrier waren für seine Zeit gut, aber nicht so exakt, dass man das so exakt vorhersagen hätte können. Das heißt, es war Zufall mit dabei, dass der wirklich genau da war, wo sie ihn gefunden haben. Ja, und dann hat man halt das, ja, natürlich haben die halt zurückgeschrieben, ja, wir haben da was gefunden, und dann hat der Le Verrier das entsprechend veröffentlicht, bekannt gemacht und so. Da muss man jetzt wieder zurückkommen auf den John Couch Adams in England, der auch, weiß man heute sehr gut und genau vorhergesagt hat, wo dieser unbekannte Planet sein sollte. Nur der hat das Pech gehabt, dass er kein so prominenter Astronom war und dass ihm der englische Astronom da nicht so gefolgt ist und geschaut hat. Und damals haben sich England und Frankreich ja noch deutlich schlechter verstanden als heute. Und das war, kann man auch noch, wenn man so alte Zeitungen aus der Zeit liest, noch nachlesen, das war für die Engländer, die haben das wirklich persönlich genommen. Das wird in den Zeitungen, das war so wie wenn heute, keine Ahnung, England gegen Deutschland im Fußball verliert bei der Weltmeisterschaft.
Naja, wobei mittlerweile ist er deutscher Teamchef.
Ja,
Nationalmannschaft, also da hat sich noch einmal was geändert.
Ja, aber es war wirklich, ich will jetzt nicht sagen Skandal, aber das war das, was damals so die gebildete, bürgerliche, oder den Teil der Bevölkerung, der überhaupt in der Lage war, sich mit diesen Themen zu beschäftigen, was damals weniger waren als heute. Aber für die war das ein Thema, über das man diskutiert hat, genauso wie man heute über die Politik diskutiert oder sowas. Also da war ein bisschen mehr Wissenschaftsaffinität noch da in der Bevölkerung. Und das war wirklich, ja, haben der englische Astronom, der königliche Astronom, der ist nicht so gut ausgestiegen. Also es ist ihm nicht so gut bekommen, dass er das da entsprechend nicht gefunden hat. Und vor allem, weil man auch weiß heute aus seinen Beobachtungsaufzeichnungen, er hätte ihn eh gesehen gehabt. Er hat es nur nicht gemerkt, dass er es nicht gesehen hat, weil es ihm auch wurscht war, vereinfacht gesagt, und er nicht so genau hingeschaut hat.
Und das hat ihn seinen Posten gekostet?
Nein,
oder
das nicht.
Aber weitere Nähe zum Königshaus?
Oder? Nein, also das war ja so arg wird es nicht gewesen sein. Da müsste man jetzt auch wieder die Geschichte sich genauer anschauen. Aber auf jeden Fall ist er jetzt nicht der als Entdecker dieses neuen Planeten gilt. Und dieser neue Planet ist dann natürlich Neptun. 1846, war das. Und kann man sich jetzt darüber streiten, wer jetzt wirklich der Entdecker von Neptun ist. Ich neige als Himmelsmechaniker zu sagen Urban Le Verrier, weil der andere hat ihn nur geschaut. Aber in Wahrheit war das auch kein leichter Job. Also man kann sagen, es war die Co-Entdeckung von Galle und Le Verrier aus Frankreich und Deutschland, die diesen Neptun entdeckt haben.
Also wenn es den Nobelpreis schon gegeben hätte, hätten ihn beide bekommen.
Hätten ihn bekommen sollen, auf jeden Fall.
Also wahrscheinlich dieser Irgendwas Couch.
Ja, John Couch Adams, ja.
Der Astriden noch dazu.
Hätte, wenn es gerecht gewesen wäre, ja, hätte er hat die Leistung auch gemacht. Und tatsächlich, man kann vor allem auch noch in englischen Nachschlagewerken oft auch Couch Adams noch als Co-Entdecker lesen von Neptun. Aber jetzt kann man sagen, okay, jetzt ist die Sache eigentlich abgeschlossen. Ja, wir haben Uranus. Uranus hat sich komisch bewegt. Die Hypothese war, das liegt daran, dass da noch ein Planet ist. Und dann haben wir den gefunden, Neptun. Jetzt haben wir gesagt, okay, es ist alles super. Problem ist, es war nicht alles super, weil man hat natürlich das gleiche Spiel gemacht. Man hat wieder die Bahnen berechnet von Uranus, jetzt neu berechnet, von Neptun die Bahn berechnet, mit Beobachtungen abgeglichen und so weiter und festgestellt, das passt noch immer nicht. Ja, die tun immer noch nicht das, was sie tun sollen, beide.
Und da ist man dann schon davon ausgegangen, wenn man schon zwei gefunden hat, dann aller guten Dinge sind drei?
Ja, nein. Also man hat auf jeden Fall gesagt, okay, da könnte noch ein weiterer Planet sein, ja, eben Planet X. Und den hat man natürlich dann weitergesucht. Und das hat dann dazu geführt, dass man in Anfang des 20. Jahrhunderts immer noch auf der Suche war nach neuen Planeten. Und da hat sich jetzt die Suche nach Amerika verlagert. Also die USA sind dann auch langsam eingestiegen in die das Rennen will ich nicht sagen, weil es war kein Rennen, aber die haben auch entsprechende Initiativen gestartet, vor allem Percival Lowell. Das war so ein, ja, auch heute so ein bekannter Name in der Astronomie. Damals war er vor allem bekannt dafür, weil er einer derjenigen war, die behauptet haben, sie hätten Kanäle auf dem Mars entdeckt und dass er vom Mars Marsmenschen leben und da Bewässerungen machen und so weiter, wo man auch heute weiß, das waren optische Täuschungen. Aber das hat dem Lowell halt nicht so in der Öffentlichkeit gut getan, dass er das also behauptet hat. Und drum hat er gesagt, okay, dann nutze ich die von mir gestiftete, gebaute Sternwarte auch dazu jetzt diesen unbekannten Planet X zu suchen, weil das ist das, dann, wenn ich den finde, dann bin ich wieder ein bisschen seriöser.
Das heißt, der war eigentlich schon bekannt, hat schon eine Sternwarte gebaut, aber was entdeckt, was eher für ein Boulevard interessant war. Boulevardzeitungen hat es ja damals schon einige Zeit gegeben. Also heutzutage würde man ja mit der Popularität Bücher verkaufen, sie in Talkshows setzen und das genießen, aber er hat sich ein bisschen geniert, weil der öffentliche Ruf war angeknackst dadurch.
Ja, ich glaube, es ist nicht immer so zielführend oder möglich, jetzt diese Sachen von früher mit der Welt von heute direkt zu vergleichen. Also damals war es durchaus noch wissenschaftlich plausibel, sich über Marskanäle und Marsmenschen Gedanken zu machen, weil nach dem damaligen Stand des Wissens wäre das absolut plausibel gewesen, dass am Mars wer lebt. Ja, das wissen wir erst heute, dass das nicht der Fall ist. Also insofern war das jetzt keine absurde Spinnerei, das zu machen, aber es hat sich halt rausgestellt, dass es nicht so war und Lowell wollte halt dann irgendwie auch noch andere Sachen machen und hat gesagt, jetzt suche ich den Planet X. Und hat er aber nicht gefunden, weil er vorher gestorben ist. Aber an der Sternwarte war das halt dann eins der Dinge, die man halt auch noch weitergemacht hat. Und Clyde Tombaugh, ein amerikanischer Astronom, der hat dann im Jahr 1930 tatsächlich einen Himmelskörper entdeckt, der noch weiter von der Sonne entfernt war als Neptun.
Und das war ein Pluto, wie wir mittlerweile wissen. Aber das war damals jeweils schon Planet X. Also den Begriff hat man schon für Neptun und dann später für Pluto verwendet.
Da müsste ich jetzt tatsächlich noch genauer in der Literatur schauen, ob es das überhaupt gibt, Informationen, wann Planet X, dieser Begriff, das erste Mal verwendet worden ist. Es steht übrigens auch nicht, weil sich viele das auch denken, das X für 10 im Römischen, sondern das war immer der unbekannte Planet X für das Unbekannte und das ist halt allgemein so ein Begriff für einen unbekannten Planet. Der ist nicht immer als Planet X bezeichnet worden, manchmal einfach nur als unbekannter Planet. Und wir werden später noch hören, dass es auch einen anderen Namen dafür gibt mittlerweile heute. Aber Planet X ist das, was man so zu dem Zeitpunkt ja damals verwendet hat und vor allem auch ab diesem Zeitpunkt dafür verwendet hat, weil die Geschichte über Pluto ja nicht aus war. Vor allem, weil man auch bald festgestellt hat, dass Pluto, dieser Himmelskörper, sich deutlich von Uranus und Neptun unterscheidet. Man hat ihn anfangs noch für halbwegs groß gehalten, aber dann bald festgestellt, der ist eigentlich ziemlich klein. Der ist viel kleiner als Uranus, viel kleiner als Neptun, viel kleiner als die Erde, viel kleiner als alle anderen bekannten Planeten. Und so klein, dass er eigentlich durch seine Masse gar nicht in der Lage wäre, die Störungen zu verursachen, die man bei Uranus und Neptun beobachtet hat. Das heißt, man hat ihn zwar gefunden, aber er hat nicht dieser Planet sein können, den man gesucht hat.
Also der hat Pech gehabt, Pluto in Wirklichkeit. Der hätte auch länger unentdeckt bleiben können, weil er war gar nicht verantwortlich für das, was man ihm eigentlich vorgeworfen hat.
Ganz genau, ja, so falsch verdächtigt, wenn man so will. Und das Rätsel hat sich dann erst im Jahr 1989 aufgelöst, weil da ist die Raumsonde Voyager 2, war es glaube ich, vorbeigeflogen an Neptun. Und erst durch diesen Vorbeiflug konnte man die Masse des Neptun wirklich genau bestimmen. Das ist ja auch nicht so trivial, die Masse von einem fernen Planeten zu bestimmen. Und durch diesen Vorbeiflug war das wesentlich genauer möglich und dann hat man eine genauere Masse von Neptun gehabt als vorher. Und wenn man dann alles nochmal mit dieser genaueren Masse durchrechnet, weil die Masse, wie gesagt, bestimmt, wie stark die Störung ist, die man ausüben kann oder die auf einen wirkt. Mit dieser neuen Masse durchgerechnet stellt sich raus, passt eh alles. Also es hätte gar nie am Planet X gebraucht. Also man hätte gar nicht suchen müssen.
Aber man kann, denken Sie nicht an Pluto, man kann das nicht ungedacht machen. Und jetzt hat es Pluto gegeben und der hat ja, da haben wir glaube ich schon mal drüber geredet, deshalb so ein großes Renommee gehabt, weil halt mittlerweile die USA Weltmacht geworden sind und die haben einen eigenen Planeten haben wollen.
Ja, also das ist jetzt auch wieder ein bisschen übertrieben gesagt. Der Pluto war natürlich ein absolut spannender Himmelskörper aus wissenschaftlicher Sicht, eben da weit draußen im Sonnensystem, im fernen Teil des Sonnensystems. Also das, der war schon aus wissenschaftlicher Sicht sehr, sehr interessant. Und natürlich als letzter entdeckter Planet in den 30er Jahren, also da haben leben wahrscheinlich noch Menschen, die miterlebt haben, wie er entdeckt worden ist. Also das, da kann man auch eher eine Bindung aufbauen als zu irgendwas, was irgendein komischer Deutscher in England im 18. Jahrhundert entdeckt hat. Also es ist klar, dass Pluto da noch irgendwie besonders im Gedächtnis verankert war. Aber ja, Planetenentdecker im Sonnensystem, das waren halt nur ein Deutscher, der Engländer geworden ist, ein Franzose und ein Deutscher und ein Amerikaner. Also eigentlich führen die Deutschen im Planetenentdecken, wenn man so will. Aber ja, natürlich waren die USA stolz, dass sie da auch mit dabei waren. Aber ja, ich will jetzt gar nicht darüber sprechen, die ganze Pluto-Planetengeschichte, das führt uns dann wieder ganz woanders hin, sondern wir schauen weiter. Weil wie gesagt, eigentlich hätten wir gar nichts mehr suchen müssen da draußen. Aber natürlich hat man weiter geschaut, weil das ist das, was wir in der Astronomie machen. Wir schauen, damit wir was Neues finden können.
Was wir Menschen überhaupt machen. Wir schauen, ob es was Neues gibt.
Genau. Und in dem Fall hat man was Neues entdeckt, und zwar 1991. Das habe ich noch in meiner aktiven Erinnerung. Das habe ich, glaube ich, in der Schule, in der 6. Klasse oder sowas erzählt. Das sollten wir nämlich in Nachrichten referieren. Und ich kann mich noch erinnern, dass damals in irgendeiner Zeitung, wahrscheinlich war es die Krone der Kurier, weil es gab nicht viel mehr damals an Tageszeitungen. Standard gab es noch, aber den habe ich nicht gehabt.
Na, die Nönnen wirst du gelesen haben, ne?
Nein, aber ich kann mich noch erinnern, dass ich da vorgelesen habe in der Schule, im Deutschunterricht, die Schlagzeile, 10. Planet entdeckt. Weil man noch, wie gesagt, auch außerhalb der Neptunbahn, in der Gegend, wo Pluto sich rumtreibt, einen Himmelskörper entdeckt hat. Der hat die Bezeichnung 1991 QB1. Das ist diese typische Bezeichnung, die man Asteroiden gibt. Und das war der erste Himmelskörper, oder eigentlich der zweite, wenn man will, aber eigentlich damals der erste Himmelskörper des lange vorhergesagten Kuiper-Asteroidengürtels. Weil man hat auch vorhergesagt, okay, es muss auch noch außerhalb der Neptunbahn einen Asteroidengürtel geben. Genauso wie es einen Asteroidengürtel zwischen Mars und Jupiter gibt, wo man 1801 das erste Objekt gefunden hat und dann viele mehr, hat man aus diversen theoretischen Gründen vorhergesagt, da sollte auch weiter draußen noch einer sein, und das ist natürlich noch schwerer zu entdecken. Planeten finden ist schon schwer so weit weg, und Asteroiden, die noch viel kleiner sind, so weit draußen zu entdecken ist noch viel schwieriger. Und da haben, es war Jane Lou und Charles Hewitt, die zwei waren die ersten, auch zwei Amerikaner und eine Amerikanerin, haben diesen QB1 entdeckt. Wenn das ein Planet gewesen wäre, dann hätte die USA die Führung übernommen mit drei Leuten, die einen Planet gefunden haben. Aber da war eigentlich allen Beteiligten ziemlich schnell klar, das ist ein Asteroid und kein Planet. Also das haben nur die Medien als 10. Planeten bezeichnet, aber die Wissenschaft eigentlich nie. Aber auch da hat sich wieder gezeigt, okay, auch wenn wir jetzt gerade aktiv keinen Planet X bräuchten, es lohnt sich trotzdem da zu schauen, weil das Sonnensystem ist da hinten noch nicht zu Ende.
Also da sagt man wirklich da hinten?
Ich sag das jetzt gerade. Also, ich meine, es ist da hinten, von uns aus gesehen.
Echt von der Erde aus ist es da hinten? Ich meine, man schaut schon raus und da hinten irgendwie, aber es ist eher so eine ländliche Topografie. Ja, da hinten gibt es noch was.
Ja, gerne. Also, ich meine, das oftmals, da ist die Sonne auf der einen Seite und die Erde in der Mitte, und da hinten ist halt dann der Rest vom Sonnensystem. Also das ist, Richtung äußeres Sonnensystem. Ja, und wir haben mittlerweile sehr, sehr viel mehr Asteroiden in diesem Kuipergürtel gefunden. Wir haben Asteroiden gefunden, die noch weiter draußen sind. Wir haben dann auch ab 1995 Planeten bei anderen Sternen entdeckt. Extrasolare Planeten, und sind durch diese ganzen Forschungsergebnisse und auch durch die theoretische Untersuchung der Planeten draufgekommen, wie Planeten entstehen. Das haben wir vorher natürlich auch schon gewusst, wie das ungefähr abläuft, aber durch diese ganzen neuen Daten in unserem eigenen Sonnensystem und bei anderen Sonnensystemen konnten wir diese Planetenentstehung deutlich besser verstehen, auch per Computermodell nachvollziehen und simulieren, und haben da eben gesehen, dass üblicherweise immer sehr viel mehr Planeten entstehen um einen Stern herum, als am Ende übrig bleiben. Also es entstehen viel mehr große Himmelskörper, die kommen sich in der Frühzeit des Planetensystems mit ihrer Gravitationskraft in die Quere, und dann fliegen ein ganzer Schwung raus und ein paar bleiben halt übrig. Bei uns sind 8 übrig geblieben, die 8, die wir kennen, aber es müssten eigentlich sehr viele, auch durchaus planetengroße Himmelskörper, rausgeflogen sein. Manche davon vielleicht ganz raus. Die sind so rausgekickt worden, dass sie irgendwo im interstellaren Raum gelandet sind. Mhm. Einige davon werden wahrscheinlich in die Sonne gefallen sein. Ein paar werden irgendwo mit irgendwas zusammengestoßen sein, so wie damals, als der Mond entstanden ist, wo die Erde mit einem so einem Himmelskörper Theia kollidiert ist. Da haben wir, glaube ich, auch schon mal drüber gesprochen. Oder wenn nicht, können wir es auch nochmal machen. Mhm. Aber es sagen uns die Modelle auf jeden Fall, dass ein ganzer Schwung dieser Himmelskörper sich eben da hinten im Sonnensystem ansammelt, also in den fernsten Bereichen wirklich 100-mal, 1000-mal, 10.000-mal weiter von der Sonne entfernt als die Erde. Und zum Vergleich, also Pluto ist ungefähr 40-mal weiter von der Sonne entfernt als die Erde. Also da geht's noch lang weiter. Also wirklich weit entfernt von der Sonne sollten sich solche Himmelskörper ansammeln.
Wenn die Planeten im inneren Sonnensystem kaputt werden, dann haben wir da hinten noch immer ein Lager mit genug anderen.
Ja, halt leider nicht so lebensfreundliche Himmelskörper.
Aber die alle außer die Erde sind ja eh nicht lebensfreundlich.
Ja, aber ich meine, das ist das Problem. Wir wissen nicht, was da ist. Es sagt uns alles, was wir wissen über Planeten, über Planetensysteme, über die Entstehung von Planeten, sagt uns, es spricht überhaupt nichts dagegen, dass da draußen noch planetengroße Himmelskörper sind. Mhm. Wir wissen, es gibt auch noch die Oortsche Wolke, die ist irgendwie 100.000 Mal weiter weg von der Sonne als die Erde. Also das ist eine gewaltige Wolke, die Sonne umgibt aus Billionen kleinerer und vermutlich eben auch größerer Himmelskörper, die sich dort ansammeln. Das ist der Bereich, wo die Kometen zu uns kommen, die langperiodischen. Drum wissen wir, dass diese Wolke da irgendwo sein muss. Also wir wissen, dass es keinen Grund gibt, warum es keine weiteren großen Himmelskörper geben sollte. Das wäre überraschend, wenn das so wäre. Die sind halt nur wahnsinnig schwer zu sehen, weil die wirklich so weit weg sind. Und jetzt sind wir im Jahr 2016, waren, glaube ich, auch wieder zwei amerikanische Astronomen, Konstantin Batygin und, der fällt mir jetzt gar nicht ein, Mike Brown, mhm, wenn ich mich richtig erinnere, die haben eine Arbeit veröffentlicht und haben darin gezeigt, was sie gesehen haben, als sie sich eben einen ganzen Schwung dieser damals schon bekannten fernen Asteroiden angeschaut haben. Also wir kennen jetzt nicht nur Asteroiden wie den QB1 in der Nähe von Pluto, sondern auch welche, die weiter weg sind und welche, die noch weiter weg sind. Wir kennen einen ganzen Schwung Asteroiden, die sich wirklich 100 bis 1000 Mal weiter von der Sonne entfernen als die Erde. Mhm. Also die gehen wirklich weit raus. Und wenn wir uns diese Bahnen anschauen, beziehungsweise wenn man sich so anschaut, wie die beiden sich das damals angeschaut haben, dann war das eine ähnliche Situation wie damals bei Uranus. Ja, die haben statistische Auffälligkeiten gezeigt. Die Bahnen haben sich nicht so im Raum verteilt, wie man eigentlich annehmen würde, dass sie es halt einfach zufällig tun. Weil wenn etwas so weit weg ist von der Sonne, dann ist auch der Gravitationseinfluss vom inneren Sonnensystem gering. Das heißt, diese Asteroiden sollten sich eigentlich irgendwie um die Sonne rundherum verteilen. Mhm. Zufällig. Mhm. Man hat aber gesehen, das ist nicht zufällig. Da gibt's statistische Häufungen. Also müsst jetzt wieder in die Himmelsmechanik einsteigen, um das genau zu erklären. Aber wenn man sich die Zahlen anschaut, mit denen Planeten- oder Asteroidenbahnen beschrieben werden, dann hat man gesehen, die sind nicht so zufällig verteilt, wie sie sein sollte, sondern häufen sich diese Zahlen bei rund um bestimmte Werte. Und eine Erklärung dafür, und das war die Erklärung, die die beiden damals gesagt haben, ist, da ist noch ein großer Himmelskörper dort draußen, ein planetengroßer Himmelskörper, mindestens so groß wie die Erde, wahrscheinlich sogar noch größer, der mit seiner Gravitationskraft diese Asteroiden da draußen so beeinflusst, dass die eben nicht zufällig verteilt sind mit ihren Bahnen, sondern eben diese Häufung zeigen. Und die haben diesen Himmelskörper dann eben nicht mehr Planet X genannt, sondern Planet 9, weil es nach damaliger Zählung der 9. Planet gewesen wäre oder immer noch ist, weil wir haben immer noch 8 bekannte Planeten. Und das ging damals ziemlich durch die Medien. Wir haben damals sogar eine Science-Buster-Nummer drüber gemacht. Mhm. Das war die Zeit, wo ich gerade angefangen habe, 2016.
Ja, kann mich gut erinnern. Und da war ja gerade die New Horizons, Sonde ist ja da gerade vorbeigeflogen gewesen, oder?
Bei Pluto? Bei Pluto, ja, da wo Planet 9 sein sollte, da ist die noch lange nicht. Also Das erleben wir alle nicht mehr, dass die dort hinkommt. Wahrscheinlich erleben wir es wirklich alle nicht mehr.
Aber das Hallo war, glaube ich, ja deshalb so groß, oder Mike Brown, wenn ich mich richtig erinnere, war ja derjenige, der das Buch mit dem lustigen Titel How I Killed Pluto and How I Had It Coming.
Ja, genau.
Der hat dann erst einen Planeten zum Zwergplaneten degradieren lassen oder mitgeholfen dabei und dann gleichzeitig gesagt, übrigens, ich habe einen neuen entdeckt.
Ja, ne, so ganz so direkt was nicht, aber ja, Mike Brown, der hat den Spitznamen Pluto Killer, was jetzt auch nicht stimmt, aber ich wollte nicht über Pluto reden. Wenn Pluto, der kein Planet mehr ist und nie ein Planet war, aus astronomischer Sicht, sondern nur halt wie fälschlicherweise so bezeichnet wurde, der ist deswegen 2006 degradiert worden, weil man zu dem Zeitpunkt schon einen ganzen Schwung Asteroiden gekannt hat, alle in der Gegend, wo Pluto sich auch aufhält, die fast so groß waren wie Pluto, und viele davon hat Mike Brown entdeckt. Und Mike Brown hat eben auch Eris entdeckt, diesen Himmelskörper, der dann zumindest nach dem damaligen Wissensstand größer als Pluto war. Und dann hat eben sich die astronomische Gemeinschaft überlegen müssen, was wir jetzt tun. Wir haben einen Asteroiden, der größer ist als Pluto, und einen Planeten, der kleiner als ein Asteroid ist. Und dann hat man gesagt, okay, ja, dann machen wir jetzt mal reinen Tisch. Das sind alles Asteroiden.
Das haben wir, glaube ich, in Folge 68, wo wir über Eris gesprochen haben, sehr ausführlich.
Genau. Und drum hat eben Mike Brown diesen Spitznamen gehabt. Aber der hat das jetzt nicht absichtlich gemacht. Das war einfach sein Forschungsgebiet, Himmelskörper im äußeren Sonnensystem entdecken. Das hat er sehr, sehr erfolgreich gemacht und die erforschen. Und drum hat er ja auch dann diese Arbeit machen können. Und er hat ja diesen Planeten 9 nicht entdeckt, ja, sondern nur die Hinweise darauf entdeckt. Aber wie gesagt, also es gibt gute Gründe, warum es diesen Planeten geben sollte. Und wenn es den Planeten gibt, dann würde er sich auch genauso äußern, wie die beiden das damals gezeigt haben. Dann würde man das genau merken an dieser Bahn der Asteroiden. Und das ist wieder die Methode, mit der wir uns sowas nähern können. Weil der Neptun damals im 18. Jahrhundert, frühen 19. Jahrhundert, hätte man nicht sehen können. Also der wäre so weit weg, so klein, mit der damaligen Technik wäre das schwer zu sehen, vor allem wenn man nicht weiß, wo er ist, vor allem wenn man nicht mal weiß, dass er da sein könnte. Aber weil wir eben das untersucht haben, was wir sehen können, nämlich den Uranus, und dann aus dem, was wir sehen können, auf das schließen, was wir nicht sehen können, auf das Unsichtbare, haben wir gesehen, okay, da muss noch was sein, Neptun. Und genauso könnten wir eben auch diesem ominösen Planet 9 auf die Spur kommen, wenn wir uns das anschauen, was wir sehen können. Wir können jetzt mit den technischen Mitteln nur schwer so weit rausschauen, so genau so weit rausschauen, dass wir wirklich sagen, okay, wir schauen jetzt einmal überall hin und dann schauen wir, ist er der Planet oder ist er nicht. Das ist nicht so einfach, weil er halt wirklich weit weg ist. Und wenn das ein kleiner Planet ist, erdgroß, ein bisschen größer, dann ist er trotzdem schwer zu sehen. Das heißt, wir müssten wissen, wo wir schauen sollen, aber wir können eben Asteroiden sehen, die halt solche Bahnen haben, die sie einerseits sehr weit wegbringen, aber andererseits auch nah genug wieder an die Sonne ranbringen, dass wir sie entdecken können. Das heißt, wir können über den Umweg von dem, was wir sehen, schauen auf das, was wir nicht sehen können. Das wäre eine Methode. Das Problem ist, dass das halt immer noch technisch sehr schwierig ist und dass wir auch zu wenig dieser Asteroiden kennen, um eine vernünftige Statistik zu haben. Es haben dann auch ein paar Jahre später 221 andere Forscherinnen und Forscher eine Arbeit geschrieben, die das mit ein paar neuen Entdeckungen nochmal statistisch neu analysiert haben. Da sind ein paar neue Asteroiden aus dieser Region dazugekommen. Dann haben die dann nochmal diese gesamte Analyse gemacht und festgestellt, naja, das kann eigentlich auch nur Zufall gewesen sein. Es kann Zufall gewesen sein, dass damals Brown und Patygin genau die Handvoll Asteroiden gefunden haben, die so ausschauen, als wären es zufällig. Aber in Wahrheit, ja, wenn man mehr nimmt, dann sind es eh wieder alles so, wie es sein soll. Das heißt, einfach gesagt, so eine schlechte Stichprobe. Ja, also wenn ich jetzt, was weiß ich, im Institut für Altorientalistik schaue, wie viele Leute irgendwie Akkadisch sprechen und daraus hochrechne, wie die Akkadisch-Kenntnisse der gesamten Bevölkerung sind, dann werde ich ein falsches Ergebnis kriegen. Weiß ich, war ein blöder Vergleich jetzt, aber man hat...
Nein, aber man kann es schon verstehen.
Okay, genau. Also das war der Stand von 22. Mittlerweile haben auch Brown und Patygin wieder neue Daten rausgegeben und sie sagen, nein, das passt schon, da kann schon ein Planeten geben. Also der aktuelle Stand ist unklar. Es gibt, wie gesagt, keinen Grund, warum es einen Planet 9 oder Planet X nicht geben sollte. Es gibt gute Gründe dafür, warum es ihn geben sollte. Wir wissen es halt nur nicht und wir sind technisch noch nicht so gut in der Lage, den zu finden. Also wir haben schon Teleskope, die theoretisch gut genug wären. Das Problem ist, dass mit diesen guten Teleskopen, da sieht man wirklich viele Lichtpunkte da draußen. Das ist alles voll mit den Dingen. Und herauszufinden, welcher es ist, der sich bewegt, der ein Planet ist, das ist sehr, sehr schwer. Also wir werden den schon finden, irgendwann, früher oder später, wenn er da ist. Aber aktuell bleibt Planet X immer noch das, was er eh schon immer war, ein Planet, der da sein könnte. Aber wir wissen nicht, ob er wirklich da ist.
Das ist ganz zu Beginn, hat es noch keine Teleskope gegeben oder sie waren zu schlecht. Und mittlerweile sind die Teleskope zu gut oder man möchte mit ihnen was anderes entdecken und für den Fall, dass man Planet X entdecken würde, wäre das eher Zufall und Kollateralnutzen.
Nein, nicht unbedingt Kollateralnutzen, aber wir haben mittlerweile wirklich gigantische Datenmengen in der Astronomie. So das Gaia-Weltraumteleskop, das hat irgendwie ein paar Milliarden Sterne oder ich sage nicht Sterne, ein paar Milliarden Quellen kartografiert und das musst du mal analysieren alles. Da musst du mal hinsetzen und du kannst das nicht in der Excel-Tabelle reintun und der Reihe nach abhaken. Mhm. Stern und schauen, ob Fred dabei ist. Also mit diesen Datenmengen umzugehen, ist gar nicht so einfach. Und das ist schon ein größerer Aufwand. Das kann durchaus sein. Und wenn es Planet X, Planet 9 wirklich gibt, dann mit hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit haben wir den schon auf irgendeinem Foto drauf, mhm, in irgendeiner Datenbank. Ja, genauso wie wir heute wissen, dass irgendwie schon 100 Jahre bevor der Entdeckung von Uranus Leute den in ihren Katalogen drin hatten, aber nicht gemerkt haben.
Aber da geht es zu wie bei den Forensic Files, dass die Polizei zufällig auf irgendeinem Computer schon das Fahndungsfoto, mhm, von einem Tatverdächtigen drauf hat, aber die Polizeistationen landesweit waren noch nicht computertechnisch vernetzt.
Ja, so ungefähr. Ich meine, das ist ein wichtiges Konzept in dieser Disziplin der Astronomie. Das nennt man Pre-Coveries, mhm, also Vorabentdeckungen. Also wenn man irgendwie zum Beispiel einen Asteroid neu entdeckt und sieht, okay, da ist ein Asteroid, den habe ich jetzt gesehen und dann habe ich den irgendwie 2 Tage beobachtet und dann habe ich jetzt eine grobe Umlaufbahn und diese grobe Umlaufbahn zum Beispiel, die könnte so sein, dass das Ding mit der Erde kollidiert. Dann möchte ich gern eine genaue Umlaufbahn haben, keine grobe, weil ich möchte genau wissen, ob der kommt oder nicht. Wenn ich das genau habe, muss ich den länger beobachten. Das braucht Zeit und das dauert dann halt wie, keine Ahnung, je nachdem, Tag, Woche, Monat, bis ich genug Daten habe. Aber ich kann auch schauen, jetzt wo ich weiß, wo der ungefähr ist, kann ich alle möglichen Archivdaten mir anschauen und schauen, ist in der Region, wo er vor 10, vor 100 Jahren gewesen wäre, ungefähr, gibt es da Aufnahmen dieser Region des Himmels, und wenn ich mir die genauer anschaue, sehe ich da irgendwie einen von den Lichtpunkten, der mein Asteroid sein könnte. Das kann ich mit den modernen Katalogen abgleichen, und wenn man das macht, macht man eben sehr oft solche Pre-Coveries, und dann habe ich gleich sehr viel mehr Daten, nämlich die aus der Vergangenheit auch, die ich dazu nehmen kann, und mit diesen Pre-Coveries kann man dann sehr schnell oft sehr genaue Bahnberechnungen durchmachen, und das ist nicht unwahrscheinlich, dass da eben auch Planet 9 schon irgendwo drauf ist. Also das ist immer so eine Frage, die ich als Astronom immer gestellt bekomme von Leuten, die nicht wissen, wie Astronomie genau funktioniert, die sagen, na, hast du halt schon einen Stern entdeckt. Und sagt irgendwie, Sterne entdecken ist so ziemlich das Einfachste, was man machen kann. In der Astronomie, du schaust durch, machst ein Foto und hast tausende Milliarden neue Sterne entdeckt. Also das ist nicht das, was wir machen, wenn wir zum Himmel schauen, sondern wir müssen herausfinden, was diese Lichtpunkte sind und was ihre Natur ist, wie die aufgebaut sind und so weiter. Und das ist die harte Arbeit. Weil wenn ich so ein Foto habe von James Webb oder Gaia oder irgendwas, dann sind da wirklich in diesen Katalogen Millionen bis Milliarden Lichtpunkte drauf und die alle auseinander zu basteln. Das ist das Problem.
Mhm. Werden die eigentlich alle benannt, wenn auf einen Schwung beim Foto, ich meine, die Fotos werden aufbereitet, und dann schauen sie schön aus, aber dann werden so Himmelskarten, Ausschnitte von Himmelskarten werden dann publiziert, wo ja Milliarden Sterne drauf sind, die kriegen dann alle einen Namen, da lasst man ein Computerprogramm drüber laufen und alle haben dann eine Ziffer?
Man veröffentlicht jetzt keine Himmelskarten in dem Sinn, das war das, was man früher gemacht hat, dass man wirklich diese schön gezeichneten Himmelskarten auch noch irgendwie als Katalog, als Atlas veröffentlicht hat. Das wird heute jetzt nicht mehr so funktionieren, sondern es gibt Datenbanken, mhm, Kataloge, da stehen wirklich halt die ganzen Messdaten drin, also man macht die Aufnahmen werden dann vom Computer automatisch ausgewertet, der kann auch automatisch sehen, wo ein Lichtpunkt ist und wo nicht, und dann wird das alles entsprechend automatisiert in lange Tabellen umgewandelt, da sieht man Koordinaten vom Lichtpunkt, Helligkeit und so weiter, was man noch für Messwerte hat, mhm, und die kriegen natürlich alle automatisch eine Katalognummer, also, mhm, Namen nicht, das macht keinen Sinn, sondern die werden alle irgendwie durchnummeriert mit irgendwelchen alphanumerischen Codes, dass die halt dann entsprechend referenzierbar sind, und diese Daten, die kann man sich runterladen, kann da seine eigenen Analyseprogramme durchlaufen lassen, kann die natürlich dann auch wieder grafisch darstellen, wenn man das haben will, irgendwie als Bild des Himmels. Und das, was man dann so in den Medien sieht, das sind dann entsprechend schön aufbereitete Bilder, aber das sind jetzt nicht das, mit denen die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen arbeiten. Da hat man halt dann, ja, die Excel-Datei mit 2 Milliarden Einträgen oder das entsprechende astronomische Äquivalent davon.
Gibt es momentan einen Wettlauf, Planet X oder Planet 9 zu entdecken? Gibt es da kleinere Teams, die sagen, im Rahmen unserer Arbeit ergeht sich das sowieso aus und das ist ein Schritt zu großer Berühmtheit und wir wollen gerne astronomische Popstars werden, also nehmen wir das auch gleich mit und dann steht es im Fokus der Arbeit, oder gibt es dafür keine Forschungsgelder, weil man diesen Planet eigentlich eh nicht braucht und sich um etwas anderes kümmert?
Nein, nicht brauchen würde ich sagen. Das wäre schon eine sehr interessante Information, auch über diese äußeren Bereiche was zu wissen, ob wir dann wirklich auch konkrete Daten haben, die uns sagen, wie das bei der Planetenentstehung damals abgelaufen ist. Aber es ist jetzt nicht so, dass da ein Wettrennen stattfindet. Also so im Fokus der Forschung steht Planet 9 aktuell nicht. Aber natürlich, die Leute auf dem Arbeitsgebiet, die interessiert das schon, die schauen sich das schon an. Und man kann da schon durchaus auch mitmachen als Privatperson. Es gibt, glaube ich, auch Citizen Science Projekte, wo man selbst dabei helfen kann, wenn man so Bilder analysiert und die anschaut, solche Himmelskörper da draußen zu finden. Ich glaube, das nennt sich Backyard Astronomer, Planet 9, irgendwas mit Planet 9 und Backyard. Ich werde das raussuchen und in die Shownotes geben. Da kann man dann auch vielleicht selbst noch mitmachen und vielleicht nicht Planet 9 entdecken, aber andere interessante Sachen da draußen entdecken. Also Wettrennen, so wie es irgendwie damals vielleicht war, das, wie man den ersten Exoplaneten gesucht hat, da war es ein Wettrennen. Aber das hat man jetzt dann nicht. Das ist Forschung und man hofft, dass man was findet. Und wer es findet, wird sich freuen, logischerweise, weil dann es wäre nach Clyde Tombaugh, der jetzt nicht mal als Planetentdecker gilt, wäre die Person oder die Personen, die diesen Planet 9 tatsächlich entdeckt, wäre dann eben nach Herschel, nach Le Verrier und Friedrich Galle und nach dem Clyde Tombaugh, wenn man ihn noch dazu zählen will, die nächste Person, die tatsächlich einen echten Planeten im Sonnensystem entdeckt hat.
Und das kann man nur mit Teleskopen machen. Also das ist alles schon so weit weg, dass eine Sonde so lang dorthin brauchen würde und irgendwelche Fotos zu machen, dass das gar keinen Sinn hätte.
Ja, vor allem, wo schickst du hin? Ich meine, das Weltall ist 3D, es geht in alle Richtungen rundherum. Also wenn es da falsch
nach hinten.
Ja, aber wenn es am falschen Ende vom hinten bist, das hinten geht ja im Kreis im Sonnensystem. Aber wenn du am falschen Ende bist, das hilft dir. Sonden helfen nichts. Also da müsste es wirklich schon, das wäre ein Zufall, die könnte mir jetzt gar nicht ausrechnen, wie groß der Zufall sein müsste, dass so eine Sonde zufällig da was sieht. Es ist schon ein Zufall, wenn eine Sonde von der Erde zum Jupiter vielleicht fliegt, durch den Asteroidengürtel durch, dann ist schon ein Zufall, wenn sie im Asteroidengürtel ausreichend nah an einem Asteroid vorbeifliegt, dass er ein Foto machen kann. Da freuen sich alle schon wahnsinnig, wenn das passiert. Also, dass man eine Sonde zufällig irgendwo da rausschickt, die dann irgendwo ein Foto macht, nein, das kann man ausschließen. Da müsste man wissen, wo es hinfliegt. Müsste, um das zu machen. Und selbst dann wird es, wenn man nicht irgendwelche sehr, sehr, sehr ja, hoch entwickelte oder vielleicht auch nicht existierende Antriebstechnologien verwendet, wird das ewig dauern. Nein, die Möglichkeit, den zu entdecken, wäre mit einem Teleskop, ja.
Es gibt ja, wir haben das ja schon besprochen in unseren Shows und vermutlich auch schon im Podcast irgendwann einmal, es gibt ja einen Asteroiden-Freistädter. Wärst du gern Entdecker dieses Planeten? Also wärst du noch in der Forschung? Wäre das für dich was Reizvolles? Du warst der Himmelsmechaniker, das fällt ja durchaus in dein Forschungsgebiet.
Ja und nein, also es fällt in mein Forschungsgebiet. Ich habe solche ähnlichen Sachen auch schon gemacht. Ich habe auch mal eine Arbeit geschrieben, wo ich anhand des Sichtbaren auf das Unsichtbare geschlossen habe. Ich habe die Bewegung von Asteroiden, fiktiven, also ich habe Daten, Beobachtungsdaten von Staub um einen Stern herumgenommen. Den Staub hat man sehen können, weil da sehr viel Staub ist und der im Infrarot strahlt. Das heißt, man hat gewusst, wo ist der Staub und man hat gesehen, es gibt Bereiche, da ist mehr und wenig Staub. Und ich habe dann halt probiert auszurechnen, okay, wenn der Staub so verteilt ist, wo müssen Asteroiden sein, die diesen Staub erzeugen? Und wenn die Asteroiden da sein müssen, um den Staub zu erzeugen, wo müssten dann Planeten sein, damit die Asteroiden da sein können, wo sie sind? Und habe dann eben so probiert, die Existenz von Planeten bei dem Stern Beta Pictoris war das vorherzusagen. Also ich habe schon auf diesem Gebiet gearbeitet, aber eben so wie Urban Le Verrier oder John Couch Adams. Ich habe halt gerechnet und nicht beobachtet. Um sowas beobachten zu können, das braucht eine andere Art der Ausbildung, andere Art der Arbeit. Da müsste man eben Zugang zu den großen Teleskopen haben, müsste da hinfahren und die ganzen Sachen machen. Hätte ich lernen können, aber das war halt nicht mein Arbeitsgebiet.
Also, aber das kann die Ruth für die machen. Die Ruth war ja bei Teleskopen, die kann ja arbeiten. Er macht gemeinsam den Podcast des Universum, da könnt ihr jetzt ja Planet X entdecken.
Ja, auch die Ruth hat, glaube ich, nicht den Zugang zu der Art von Teleskopen, die es bräuchte dafür. Und ich weiß auch nicht, ob die Wissenschaft ist erstaunlich kleinteilig. Also Ruths Spezialgebiet sind Galaxien. Weiß nicht, ob die Art und Weise, wie man Galaxien beobachtet oder die Daten auswertet, einem groß hilft, wenn man jetzt Daten auswerten muss, um den Planeten zu entdecken. Das weiß ich gar nicht.
Das heißt, da sieht man dann irgendwann den Wald vor lauter Bäumen nicht oder den Baum vor lauter Wäldern nicht?
Nein, aber wir wissen halt schon so viel, dass man sich halt, wenn man was Neues rausfinden will, so viel Vorwissen aneignen muss, dass man halt wirklich nur ausreichend viel wissen kann auf einem sehr kleinen Gebiet, um was Neues beizutragen. Und ich hätte nichts dagegen, ein Planetenentdecker zu sein. Ich meine, wer sagt da, nee, will ich nicht. Also natürlich hätte ich das, wäre ich das gerne, aber ja, war nie mein Arbeitsgebiet und im Gegensatz zum Asteroiden könnte auch nicht so heißen wie ich. Also das ginge nicht.
Und dann kommt es nicht in Frage.
Nein.
Und unter dem eigenen Namen im Weltall machst du es nicht.
Nein, den Asteroid, der ist ja nach mir benannt worden. Aber Asteroid, also Planeten dürfen auch nicht wie Menschen heißen. Da müsste man dann wieder schauen, was im klassischen Götterpantheon noch übrig ist für einen Planet 9.
Und da greifst du dann gar nicht hin.
Nein.
Das war Ausgabe 91 des Science Busters Podcasts über einen Planeten, den es vielleicht gibt, aber wir wissen es nicht und können ihn noch nicht sehen. Die zweite Folge hintereinander über unsichtbare Dinge, letzte Woche mit Ruth Grützbach über ihr Buch Sternenjahr auf unsichtbar. Und am Ende, und das habe ich ein bisschen spannender gemacht, damit sich die Leute noch mehr drauf freuen, gibt es ja immer die Verlautbarungen unserer Arbeitszeiten der Science Busters. Wir zeichnen, haben wir schon mehrfach darauf hingewiesen, eine neue TV-Staffel für den ORF auf. Am 5. November war die erste Folge bereits auf ORF 1, Ursuppe und Krisenbier. Und wir nehmen aber noch 6 weitere Folgen auf. Also 6 haben wir schon aufgenommen, 6 weitere nehmen wir an der Uni Graz auf, am 21. und 22. November. Davor gibt's noch Vorpremieren, weil wir das natürlich auch vorbereiten und üben müssen. Das nennt sich dann TV-Spezial. Wer nichts weiß, muss alles glauben. Und das findet zweimal statt. Am 13. und 14. November in der Tischlerei Melk werden nahezu alle Science Busters nahezu nur neue Nummern 2 Abende lang vorspielen in einer Form, wie sie nur in der Tischlerei Melk am 13. und 14. November zu sehen sein wird. Und danach werden wir sehen, ob zum Glück oder leider.
Ja, und die aktuelle Live-Show der Science Busters, die wir schon so gut geprobt haben, dass wir da keine Vorpremieren mehr machen müssen, die kann man sich auch noch einige Male anschauen, zum Beispiel am 18. November in Berlin im Theater Die Wühlmäuse, am 24. November im Stadtsaal Wien und im Dezember im Danubium Tulln, und zwar am 5. Dezember, am 10. Dezember in der Pölzhalle am Stetten, und im neuen Jahr geht das natürlich auch noch, und zwar am 7. Januar im Orpheum, am 11. März im Kunsthaus Weiz, am 3. April im F-Haus Jena, am 4.4. im Kupfersaal, nicht das Kupferhaus, sondern der Kupfersaal, am 5.4. in der Schauburg Dresden, und dann fahren wir auch noch nach Lustenau, wo wir das am 16.05.2025 aufführen werden.
Science Busters for Kids gibt's dazwischen und manchmal Vorabendshows auch immer wieder mit Martin Moder und mir. Das nächste Mal am 24.11. im Stadtsaal, das ist schon ausverkauft, aber wir spielen es auch 2025 weiter. Das erste Mal am 25. Jänner, da gibt's einen Termin um 11 Uhr und so wie es ausschaut, vermutlich auch einen zweiten am Nachmittag. Weitere Informationen, wie man zu Tickets kommt oder was eigentlich gespielt wird oder was es neu gibt bei den Science Busters. Wir haben jetzt eine nagelneu programmierte Website, die auch optisch ein Genuss ist. Also allein, wenn man nichts wissen will von uns, zahlt sich schon aus, dort einmal hinzuschauen. All diese Informationen gibt's unter sciencebusters.at und die Termine gibt's, wenn man /Termine dazu eingibt.
Oder man kann einfach direkt auf der Homepage auf den Punkt Termine klicken, dann wird man nicht nur das finden, was wir schon gesagt haben, sondern auch noch Shows, die wir vor dem Jahreswechsel aufführen. Da gibt's zuerst die Bauern-Silvester-Shows mit Martin Puntigam, Ruth Grützbauch und mir, und zwar am 27. Dezember im Landestheater Linz, am 28. Dezember in der Helmut-List-Halle in Graz und am 29. Dezember im Schauspielhaus Wien und am 29. Dezember im Schauspielhaus Wien. Und das war kein Versprecher, sondern wir spielen das zweimal um 16 und um 19 Uhr. Und am 31.12. gibt's im Stadtsaal Wien die traditionelle Silvestershow der Science Busters.
Mein Solo Glückskatze spiele ich auch weiterhin mit immer wieder sich weiterentwickelnder Verschwörungserzählung im neuen Jahr. Das erste Mal am 4. und 5. Jänner im Kabarett Niedermeyer in Wien und eine Woche später am 10. und 11. Jänner im Theatercafé Graz. Danke vielmals an die TU Wien und die Uni Graz, die die Produktion des Podcasts seit jeher unterstützen. Danke fürs Zuhören, Streamen, Downloaden, Abonnieren, Bewerten, Empfehlen, Suchen, Wackeln, Rotieren, statistisch anormal sein, aus-X'en und was man sonst noch alles mit einem Podcast anstellen kann. Danke Florian Freistetter für die Auskünfte. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und habe die Ehre.
Wiederschauen.